Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies. Stade war in meinen Augen ein Racheakt-Welt. Ja, und das ist nicht nur meine Meinung, das ist eine Meinung, die ich angenommen habe von dem Islamismus-Experten Irfan Pezi, der diese Theorie geäußert hat, und ich finde, er hat dafür recht plausible Anhaltspunkte angemerkt. Aber zunächst einmal Stade, ich möchte das einmal in groben Zügen schildern. Wir reden über ein kaltblütiges, grausames Massaker in einer Mutter-Kind-Wohngruppen-Jugendhilfe-Kinderhilfe-Einrichtung, wo eben Ehefrau, Mutter vom Kind und auch das Kind des Täters untergebracht waren. Es sollte dort einen Gesprächstermin geben. Im Zuge dessen zog offenbar der mutmaßliche Täter, muss man da immer noch mutmaßlich sagen? Ich weiß es nicht, nicht, dass die Faktenchecker kommen, sagen wir trotzdem mal mutmaßlich. Er zog die Waffe und schlachtete eiskalt 6 Mitarbeiter mit dieser Waffe ab. Die sind tot. Der Fluchtwagen wurde gefahren von einer 65-jährigen Silvia S., die ihn auch zu diesem Termin offenbar hingebracht hatte. Das Auto ist ein, ja, wahrscheinlich nicht allzu günstiger AMG, Mercedes AMG gewesen. Der Täter ist ein türkischer Staatsbürger. Die beiden wurden gestoppt durch Schüsse der Polizei in die Reifen des Autos. Und der Täter, mutmaßliche Täter, befindet sich in Haft. Und die Dame, die gefahren ist, scheint wohl, stand jetzt, auf freiem Fuß zu sein. Bevor wir zur Vorgeschichte kommen, dieser Eskalationsstufe, dieser Hass gegenüber unschuldigen Leuten, die einfach nur ihren Job machen, aber halt als Institution, die über gewisse familiäre Kontexte entscheiden kann. Diese Eskalationsstufe, von einem gewissen Klientel ausgehend, ist natürlich in diesem Fall unerreicht, aber das Phänomen ist kein neues. Es handelte sich um eine erweiterte Familientragödie. Was hat man noch gehört? Ach ja, ein eskalierender Sorgerechtsstreit. Ja. Interessante Worte für ein 6-faches eiskaltes Abschlachten von Mitarbeitern, die an diesem Tag einfach nur zur Arbeit gekommen sind. Zur Arbeit, bei der es darum geht, Müttern und Kindern zu helfen, die Opfer vom Missbrauch werden. Zur Vorgeschichte, es schien wohl so zu sein, dass der besagte Vater, der diese Tat ausgeführt haben soll, da auch wegen Missbrauchsvorwürfen bereits nicht nur der Polizei bekannt sein sollte, sondern auch, dass das Kind, was dort untergebracht war, ein 3 Monate alter Säugling, bereits vorher mit einem Schütteltrauma ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und da kommen wir dann zur Rolle der Fahrerin des Autos, Silvia S. Silvia S. ist nicht nur irgendeine Fahrerin von einem AMG, sie ist die Patentante der Tochter und gleichzeitig in einer beruflichen Tätigkeit für eine Nichtregierungsorganisation der Migrations- und Familienhilfe tätig gewesen. Gott sei Dank hat uns die Taz dann mitgeteilt, im Hinblick auf die Hetze gegen diesen Integrationsverein, dass die Dame aber in Stade privat war. Sie war privat dort. 3 Tage vor der Tat, also kurz vor dem Hilfeplangespräch in Stade, soll sie ein circa 20-seitiges Schreiben an mehrere Medienhäuser verschickt haben. In dem Dokument, Titel unter anderem Chronologie eines Albtraums, verteidigt sie den Täter Fatih Khan G. im Kontext des Sorgerechtsstreits und der Missbrauchs-Misshandlungsvorwürfe. Sie schreibt von Widersprüchen, Ungereimtheiten und unzulänglichen Dokumentationen des medizinischen Personals. Sie stellt die Verletzung des Babys, Schütteltrauma, als Unfall dar, zum Beispiel unbeabsichtigter Zusammenstoß im Elternbett, und kritisiert Behörden, Jugendamt stark aus Sicht des Vaters. Jetzt frage ich mich im Nachhinein, ob sie diese Vorwürfe vielleicht, nachdem er dann zu einem 6-fachen Killer geworden ist, nicht mehr in Frage stellt. Jetzt haben sich noch mehr Sachen ergeben, ja. Momentaner Stand ist, dass dieser Mann tatsächlich von der Bild als Krimineller bezeichnet wird. Er soll nämlich eine Vergangenheit haben im Hinblick auf Missbrauch von einer Tochter von ihm aus einer anderen Ehe, mutmaßlich. Ja, es geht um Delikte in der Türkei. Ja, es soll nämlich so gewesen sein und es wird immer wilder und wilder. Dieser Täter war in der Türkei bereits in Untersuchungshaft wegen einem anderen nicht spezifizierten Delikt. Aber es gab auch Untersuchungen eben zu diesem Vorwurf des, ihr wisst schon, an einer seiner Töchter oder an seiner Tochter. Dieser Mann ist aus der Untersuchungshaft ausgebrochen. Und obwohl er in Deutschland geboren ist, ne, begann wohl Taten in der Türkei, brach aus der Untersuchungshaft in der Türkei aus und hat es geschafft, wieder nach Deutschland zu kommen. Oh, Deutschland. Das funktioniert ja gut mit der Behördenkommunikation. Das funktioniert ja gut mit der Kontrolle. Wir kommen zu anderen interessanten Interpretationen und wir sind hier ganz klar im Bereich der Spekulation. Ja. Dieser Täter soll sich die Tatwaffe besorgt haben, und zwar am Kurfürstendamm in Berlin. Ja, also die Leute, die wissen, was der Kurfürstendamm ist, die wissen, dass der Kurfürstendamm bekannt dafür ist, dass dort durchaus kriminelle Aktivität stattfindet, um es mal verharmlosend zu formulieren. Und hier kommt nämlich der nächste Punkt. Am Anfang, nach dieser Tat, in der mehr oder weniger initialen Berichterstattung, wurde in unter anderem auch öffentlich-rechtlichen Medien wiedergegeben, dass der Täter wohl Mitglied eines Clans sein soll. Ich glaube, da ging es um den Mirin-Clan oder wie der Name auch immer war. Stade Hannover ist ein Bereich, in dem unter anderem der Miri-Clan und auch der, ich meine, Al-Zain-Clan ihre Machenschaften dort vollziehen. Hannover, Stade, diese Orte haben ein großes Problem mit Clankriminalität. Und jetzt ist die Sache ja nun mal die, das ist nicht normal, dass man einfach an irgendeine Handfeuerwaffe mit dementsprechend Patronen kommt, sich die einfach mal kaufen kann. Das deutet in meinen Augen darauf hin, dass dieser Mann Kontakte ins kriminelle Milieu gehabt haben muss. Er hat keinen Waffenschein, war nicht im Schützenverein. Man kann in meinen Augen zumindest vorsichtig davon ausgehen. Ich finde, das ist ein logischer Gedanke. Das würde dann auch zu der Sache mit dem Clan-Ding passen. Soweit ich weiß, wurden dann aber etwaige Meldungen unter redaktionellen Hinweisen zurückgenommen.
Das kann etwas damit zu tun haben, dass die Ermittler nicht bestätigen wollten, dass der Mann Mitglied eines Clans sein soll. Zitat: Wir haben derzeit keine Hinweise dafür, dass eine Clan-Zugehörigkeit besteht, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Da frage ich mich nur an der Stelle, wo denn die initialen Hinweise, über die zum Beispiel der NDR berichtet hat, herkamen.
Vielleicht interessanter Funfact. Auch wenn es nicht lustig ist, ein offensichtlich SPD-Politiker ist der Schwiegersohn der Fahrerin des Autos. Es handelt sich um einen Denis K. Der Nachname ist mir entfallen. So, vielleicht zur Motivlage. Das ist dann doch vielleicht ein interessanter Punkt. Ja? Es handelt sich um einen türkischen Staatsbürger. Ja? Man kann mit Menschen reden, die in solchen Einrichtungen arbeiten. Wenn es Randale gibt, wenn es zu Körperlichkeit kommt oder mindestens zu Beleidigung, dann ist ein bestimmtes Klientel überrepräsentiert in diesen Einrichtungen. Und wir sind nach wie vor im Bereich der Spekulation, ja, aber wir kommen jetzt damit dazu, warum es sich um einen Racheakt handeln könnte. Und zwar, weil es gewisse kulturelle Kreise gibt, die diesen Staat hier nicht wahrnehmen als irgendetwas, was einem irgendetwas vorschreiben könnte. Und es könnte ein Gedankengang gewesen sein, wer seid ihr, dass ihr mir einfach mein Kind wegnehmt? Wer seid ihr? Ja. Ich habe einen TikTok gehört, der mir vermittelt hat, dass das in gewissen Kulturkreisen geläufig ist, zumindest ein hohes Eskalationspotenzial in solchen Kontexten an den Tag zu legen. Es war ein TikTok, in dem ein junger, mutwillig muslimischer Mann davon berichtete, dass das natürlich nicht okay ist und so. Aber wenn ihm jemand sein Kind wegnehmen würde, dann würde er dafür kämpfen wie ein Löwe. Ja, und von daher müsse man sich dann ja auch irgendwie, ja, so formulierte er es dann zwischen den Zeilen, nicht wundern, dass es zu solchen Taten kommt. Ja, man möchte sich dafür rächen, dass dieser Staat tatsächlich in diesem Fall seinen Job gemacht hat, weil er hat sich an diesem Kind versündigt, er hat dieses Kind geschüttelt, es musste ins Krankenhaus und nun wissen wir, dass er eine mutmaßliche Geschichte mit missbräuchlichen Übergriffen auf Schutzbefohlene sein eigenes Kind hat. Interessant wird es, wenn man sich gewisse Online-Resonanzen dazu reinzieht. Ich habe ein paar Kommentare, die habe ich bei unserem lieben Freund Boris gesehen. Die habe ich einmal gescreenshottet. Das sind Kommentare auf Instagram und ich möchte die mal vortragen. Und das zeigt einfach, wie absurd das hier alles geworden ist. Ja, weil wir haben da teilweise Leute, die jetzt Sympathie mit dem Täter zeigen und dem Jugendamt beziehungsweise solchen Einrichtungen eine Mitschuld geben. Ich darf einmal zitieren. Also ist das Jugendamt am Sorgerechtsstreit beteiligt gewesen. Das rechtfertigt selbstverständlich nicht die Tat, sollte aber zu denken geben, dass Abschottung der Kinder von den Eltern vielleicht doch nicht die geeignete Form der Hilfestellung ist, die Eltern verdient haben. Dass ein Typ sich eine illegale Waffe besorgt und 6 Leute da abknallt, nach einer vollkommen nachvollziehbaren und rationalen Maßnahme, sollte uns zu denken geben, ob es sinnvoll ist, das Kind abzunehmen, nachdem wir wissen, höchstwahrscheinlich wissen, dass er die Dinge getan hat, die ihm vorgeworfen werden mit dem Kind? Der nächste Kommentar. Für mich steht das Jugendamt als Schuldiger an erster Stelle. Wäre das alles passiert, wenn das Jugendamt seine Finger nicht im Spiel gehabt hätte? Ich sage nein. Ein weiterer Kommentator schreibt, niemand begeht so eine Tat, der sich von der Jugendhilfe gesehen und unterstützt gefühlt hat. Wie häufig Kinder ohne triftigen Grund aus Familien gerissen werden, ist Gegenstand mehreren Studien und Reportagen. Für mich wirkt das nach einer Verzweiflungstat. So. Man kann mit Menschen reden, die in solchen Bereichen arbeiten. Und ich kann euch sagen, ich habe zuverlässige Quellen dafür, dass die alles andere als schnell dabei sind, irgendwelchen Leuten ihre Kinder wegzunehmen. Das ist nämlich nicht so einfach, ja? Und das wollen die auch nicht, zumal nämlich folgender Faktor mit einbezogen werden sollte. Sämtliche Wohngruppen, in die dann Kinder verbracht werden aus missbräuchlichen Familien, sind bereits hoffnungslos überfüllt. Und es sind Familien, deren Kinder, ebenso wie die Familien, einem bestimmten Klientel entstammen. Es gibt hier in Deutschland im Zuge der Massenmigration eine Zunahme von kulturellen Kreisen, in denen es stochastisch gesehen öfter dazu kommt, dass es zu Verwahrlosung und Handgreiflichkeiten ja kommt in diesem Haushalt, in diesen Haushalten. Und es gibt kulturelle Kreise, in denen es nun mal geläufiger ist, dass nicht nur einmal oder zweimal die Hand ausrutscht. Diese Entwicklung, die jetzt gerade gegipfelt ist in dieser brachialen Bluttat. Diese Dynamik zeichnet sich seit Jahren ab. Wir kriegen immer wieder Berichte, die darlegen, wie schlimm die Lage ist. Das sind einfach Mitarbeiter, die machen aus Liebe zum Beruf ihren Job dort. Die wollen den Leuten wirklich helfen und die wollen nicht einfach irgendwelchen Leuten ihre Kinder wegnehmen. Und es braucht schon einiges, um dementsprechend ein Kind in Obhut nehmen zu können. Einiges. Also es trifft wirklich die, bei denen es mehr hilft als schadet. Wie sollen diese Leute jetzt zur Arbeit gehen? Wie sollen diese Leute, nachdem das passiert ist, die nächsten Wochen zur Arbeit gehen? In dem Wissen, dass niemand sie davor beschützen kann, dass eventuell ein echauffierter Familienvater, dessen Kind in Obhut genommen ist, dessen Ehefrau mit in einer Unterbringungseinrichtung ist, dass der ausrastet, eine Waffe zieht und die Leute abknallt. Wir wissen, dass wir jetzt in einem Land leben, in dem das eine Möglichkeit darstellt. Und das ist ja einfach nur die Spitze. Es geht doch viel weiter darunter bereits los. Es geht viel früher los. Es geht noch nicht mal bei Straftaten los. Diese Leute haben Angst, in die Arbeit zu gehen, weil sie wissen, sie werden verbal angefeindet. Es kommt zu Einschüchterungsversuchen. Es kommt zu Bedrohungen. Okay, da befinden wir uns vielleicht im Bereich der Strafbarkeit. Es gibt Situationen, in denen der ganze Clan vom Kindergarten steht oder eben vor der Einrichtung. Das ist das neue Deutschland. Das ist das, was wir hier unter anderem durch unkontrollierte Massenmigration bewirkt haben. Menschen, die anderen Menschen wirklich helfen wollen, die Kindern helfen wollen, die in Not sind, müssen jetzt damit rechnen, dass es eine Möglichkeit ist, bei der Ausübung dieses Berufs zu sterben. Ja? Also, das war mein Take zu Stade. Schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Ich mutmaße, das wird mal wieder schnell in Vergessenheit geraten. Es verschwimmt in diesem gigantischen Äther aus grausamen Delikten, die wir hier in Deutschland erleben, die einen mittlerweile zynisch machen, abstumpfen. Ich sehe das alles mittlerweile wie eine Art Soap, ja, wie eine Art, weiß ich nicht, es ist, man kann es auch nicht an sich ranlassen, ja, und man entwickelt dann eine Zynik, die ja einen da einfach abstumpft mittlerweile, und ich glaube, das ist einfach ganz natürlich, und das passiert aufgrund der Tatsache, weil es so oft passiert und immer wieder passiert, wir immer wieder grausame Straftaten von Migranten hier oder ihr Nachkommen in Deutschland haben. So viel dazu. Das war kein schönes Video. In diesem Sinne würde ich sagen, ein bisschen über Stade zu reden, schadet an der Stelle nie. Und fuck PC.